Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch begrüßt euch. Mal wieder zur KI. Stellen wir uns das hier in 10 oder 20 Jahren vor. Eure Krankenkasse informiert euch auf WhatsApp. Ihr habt jetzt im Oktober 2024 euer Budget für ärztliche Betreuung aufgebraucht. Die nächste ambulante Sprechstunde wird erst wieder ab Januar 2025 finanziert. Nun merkt ihr aber so ein komisches Herzrasen. Ihr geht, nein, zum Arzt ist ja gestoppt. Ihr geht zum nächsten Blutdruckautomaten und lasst eure Werte maschinell auslesen. Ui, zu hoch, hattet ihr euch schon gedacht. Analyseknopf gedrückt, Diagnoseausdruck, ja, nein, wahlweise, Sensor für Medikamentenausgabe, Beta-Blocker wird ausgespuckt wie beim Kassenautomaten. Was fehlt noch? Ach ja, die Gebrauchsinformation kommt per E-Mail oder so. Super! Oder? Wollen wir das wirklich? Diese Frau hier zerbricht sich den Kopf darüber.
Und man versteht noch nicht so richtig, wie das Lernen im Gehirn sich vergleicht mit dem Lernen von künstlicher Intelligenz. Aktuell brauchen wir noch keine Angst vor der superintelligenten Maschine zu haben. Im Grunde genommen, künstliche Intelligenz muss irgendwie irgendwas besser machen für den Menschen. Ethische Herausforderungen bestehen auch schon bei sogenannter schwacher künstlicher Intelligenz. Das Problem bei KI ist nämlich, dass man nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, wie die Entscheidung irgendwie getroffen ist. Wann und welche Entscheidungen wollen wir denn überhaupt KI überlassen?
Die Professorin Susanne Schreiber hat als berufenes Mitglied des Ethikrates mit anderen klugen Menschen darüber nachgedacht. Ethische Herausforderungen durch künstliche Intelligenz. Ein beispielgeleiteter Blick auf Medizin, Bildung und Verwaltung, heißt ihr Vortrag.
Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch schon seit einigen Jahren. Spätestens seit ChatGPT, hören Sie auch immer ständig, ist sie überall präsent. Aber so richtig, zumindest im wissenschaftlichen Bereich wahrgenommen, hat man einen Quantensprung, also dass es wirklich voranging, als künstliche Intelligenz, also mathematische Algorithmen, anfingen, den besten Go-Spieler der Welt zu schlagen. Ja, Go ist ein kompliziertes Spiel und bislang hatten immer noch Menschen Maschinen geschlagen. Und dann war es soweit, dass so ein künstlicher Algorithmus plötzlich den besten Go-Spieler schlagen konnte. Das war am Anfang der Fall, weil dieser maschinelle Algorithmus hatte sich angeschaut, wie die besten Go-Spieler spielen und hatte dann damit trainiert und hatte dann quasi bessere Algorithmen entwickelt. In einer weiteren Phase war es so, dass man dieses menschliche Spiel gar nicht mehr brauchte, den menschlichen Partner, sondern man konnte Algorithmen einfach gegen sich selber spielen lassen oder aus dem Nichts sich trainieren lassen. Und dann sind die mit ganz irren Strategien gekommen, die aber immer wieder besser waren und jeden menschlichen Spieler quasi dann auch besiegen. Also daran kann man erkennen, dass es einen großen Fortschritt gab. AlphaGo Zero von DeepMind jetzt hier als Beispiel. Ein weiterer Durchbruch war jetzt im biologischen Bereich, würde ich vielleicht auch mal kurz ausführen. Sie wissen, dass unser Körper funktioniert, weil wir ganz viele Enzyme haben, ganz viele Proteine haben. Und da kennt man unser Genom, man weiß, wie die DNA aussieht, man weiß, wie die RNA aussieht. Und dann wird daraus so ein kompliziertes Protein aus Aminosäuren gebaut. Das muss sich aber falten. Und das Wichtige bei so einem Protein ist die räumliche Struktur. Ja, also wenn wir einen Impfstoffkandidaten entwickeln und da ist irgendwie ein Protein drin oder soll ein Protein andocken, dann muss man auch die räumliche Struktur kennen. Und wie man von dem Genom, also so einer Sequenz von Buchstaben, dann zu so einem gefalteten Protein kommt, daran hat man sich ganz lange die Zähne ausgebrochen. Das war wirklich sehr, sehr schwer, gut vorherzusagen. Und da gibt es jetzt auch künstliche Intelligenz, auch hier von DeepMind AlphaFold. Und die können jetzt mittlerweile mit Hilfe von künstlicher Intelligenz diese Proteinstruktur sehr, sehr gut vorhersagen. Ja, dass man also auch jetzt Zugriff hat auf die räumliche Struktur und damit auch viel besser arbeiten kann, um Dinge zu entwickeln, unter anderem auch Kampfstoffe, aber eben auch nützliche Dinge wie Impfstoffe oder Medikamente oder ähnliches. Auch ich spare mir, wie Sie auch sehen werden im Laufe des Vortrags, den Hinweis auf ChatGPT nicht, sondern nutze das auch als freundliche Assistenz und habe dann gedacht, okay, ein Bereich, wofür jetzt jeder, mich inklusive, ab und an mal ChatGPT benutzt, ist einfach mal so eine Frage reinwerfen und mal gucken, was für eine Antwort kommt. Oder man hat ein Problem und dann kann man ja mal ChatGPT fragen, mal sehen, ob was Sinnvolles rauskommt. In Vorbereitung für diesen Vortrag habe ich dann gedacht, okay, Coaching ist ja sowas und habe dann gesagt, ohne dass du was über mich weißt, liebes ChatGPT, was würdest du mir denn ganz allgemein raten? Bitte nicht zu profan. Und die Antwort war, Klarheit in den Zielen effektive Kommunikation und eine offene Lernhaltung. Da habe ich gedacht, das kann ich Ihnen jetzt nochmal präsentieren. Das ist das, was wir heute ja auch brauchen. Also Klarheit in den Zielen. Ich hoffe, Sie werden irgendwas mitnehmen, irgendwas lernen und finden es nicht total langweilig. Dann wäre ich happy, dann wäre mein Ziel erreicht. Effektive Kommunikation. Ich hoffe, dass ich das gut rüberbringen werde. Schauen wir mal. Und offene Lernhaltung. Ich glaube, Sie alle bringen die mit, sonst wären Sie nicht hier, weil ich habe schon gehört, Sie kriegen kein Zertifikat und nichts Ähnliches. Sie kommen aus purem Interesse und das ist sehr schön. Da freue ich mich auch drauf. Können wir sozusagen schon ein Häkchen hintersetzen. Will ich noch ein paar Bereiche nennen, die ich ganz spannend finde, wo künstliche Intelligenz wirklich zum Einsatz kommt bereits. Das eine ist natürlich das autonome Fahren. In Kalifornien fahren die schon rum. Bei uns wird das vielleicht auch demnächst der Fall sein, das weiß ich nicht. Das andere ist die Beratung in allen möglichen Formen. Also wenn Sie ChatGPT nutzen, lassen Sie sich letzten Endes auch beraten. Ob Sie den Rat dann annehmen, ist ja eine andere Frage. Dann ganz wichtig der medizinische Bereich, insbesondere Diagnostiken, Krebsdiagnostik bei Röntgenbildern, bei allen möglichen anderen Laborverfahren und Ähnlichem. Dann haben wir die sogenannten Brain-Machine-Interfaces. Das sind die Dinge, wo quasi unser Gehirn in der Regel irgendwie verschaltet wird, sodass man quasi die Signale aus dem Gehirn ausliest und damit irgendetwas Technisches in der Umwelt steuert. Also man könnte sich vorstellen, dass es Menschen gibt, die eine Prothese brauchen und dann haben die quasi Elektroden irgendwo am Kopf quasi hier kleben. Und aus diesen Signalen, wenn dann der Mensch denkt, ich möchte bitte nach links oder ich möchte bitte nach rechts mit meinem Arm, wird das ausgelesen. Künstliche Intelligenz kann dann entscheiden, war das Hirnsignal, was der Mensch gerade gedacht hat, links oder rechts, und dann kann sich die Prothese zum Beispiel entsprechend bewegen. Ja, also das versteht man unter Brain-Machine-Interfaces. Und wir können aber auch in den Bereich der Kunst kommen. Das macht ein Kollege von mir in Tübingen. Die haben eine Firma, basierend auf ihren Forschungsergebnissen, wo man ein beliebiges Foto nehmen kann und seinen Lieblingskünstler nehmen und sagen, bitte male mir das Foto im Stil meines Lieblingskünstlers. Sie können sich aussuchen, wenn Sie sich für sowas interessieren oder das verschenken wollen. Ich will jetzt keine Werbung für die Firma machen, Entschuldigung, wirklich nicht, ich nenne auch keinen Namen. Aber es ist ganz interessant, dass man auch im Bereich der Kunst mit künstlicher Intelligenz schon durchaus interagieren kann und das vielleicht gar nicht so langweilig ist, wie man sich das vorstellt. Okay, bevor wir in die ethischen Implikationen ein bisschen einsteigen, würde ich gerne, und so ein bisschen aus meinem Fachbereich, Ihnen noch mal einmal ganz grob und ganz simpel versuchen zu erläutern, was eigentlich der Kern von künstlicher Intelligenz ist, von so einem Algorithmus. Ich weiß auch nicht, ob Sie jetzt damit was anfangen können, was ich Ihnen dazu anzubieten habe, aber wir schauen einfach mal, weil so ganz im Kern ist es eigentlich nur ein mathematischer Algorithmus, der sehr, sehr hirninspiriert ist. Ja, ich bin Neurowissenschaftlerin. Und was in unserem Gehirn eigentlich passiert ist, wir haben sehr, sehr viele Nervenzellen und die Nervenzellen kriegen Eingangssignale. Mit diesen Eingangssignalen machen sie irgendwas. In der Regel werden die irgendwie aufsummiert und noch ein bisschen verändert. Und dann produzieren sie hinten, also hinten heißt meistens am anderen Ende, muss aber nicht unbedingt sein, der Nervenzelle, ein Ausgangssignal, was sie wieder an die nächste Schicht von Zellen weitergeben. So funktioniert unser Gehirn und das kann vor- und zurückgehen. Es ist nicht nur sozusagen, dass man immer nur ein Signal vorwärts hat, das kann auch wieder zu den Ursprungszellen zurückkommen und so weiter und so fort. Und genau so ist es bei künstlicher Intelligenz auch. Die meisten künstlichen Intelligenzalgorithmen, insbesondere auch Deep Learning, haben Sie bestimmt auch schon gehört. Deep Learning, weil es auf tiefen Schichten hier beruht, haben Sie Neurone. Das sind einfach in diesem Algorithmus Einheiten, die Signale aufsummieren. Sie haben davon mehrere Schichten und man hat Verbindungen zwischen diesen, ich nenne es jetzt mal provokativ, Nervenzellen, also zwischen diesen Knoten. Im Grunde genommen haben wir große, sehr, sehr komplizierte neuronale Netzwerke, die quasi Neuronen verbinden, die Signale aufsummieren und Signale weitergeben. Und die Unterschiede, also warum funktioniert das alles, liegen darin, dass wir diese Verbindungsstärken, also wie sehr stupst die eine Zelle die nächste an, wie groß ist das Signal, was weitergegeben wird, das ist etwas, was sehr, sehr unterschiedlich ist. Manche können sich vorstellen, sind dick und stark und andere sind schwach. Und der Trick besteht darin, eigentlich bei künstlicher Intelligenz die so einzustellen, dass diese Verbindungsstärken genauso sind, dass eine Aufgabe, die man dem System gegeben hat, erfüllt wird. Aber im Grunde genommen steckt da nichts weiter dahinter als sowas. Jetzt können wir uns das im ganz einfachen Beispiel angucken, Bilderklassifikation. Jetzt habe ich es noch leichter gemacht. Und dann haben wir hier ein Bild. Sie sehen hier ein Tier. Ich hoffe, Sie alle würden erkennen, also ich würde sagen, das ist ein Hund. Und der Algorithmus soll jetzt aber rauskriegen, handelt es sich um Hund oder handelt es sich um eine Katze? Auch das ist schon künstliche Intelligenz. Und dann würde man zum Beispiel dieses Bild in lauter Pixel aufteilen, also so wie Ihre Kamera das auch macht, da gibt es lauter Pixel und jeder Pixel hat eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Intensität. Und jeden Pixel würde man hier vielleicht reinstecken in dieses Netzwerk. Das wäre das Eingangssignal, wäre also sehr hochdimensional. Und dann hätte man diese Neuronenschichten und das Signal würde weitergegeben. Und am Ende hat man dann hier diese zwei Neurone. Und das eine ist stärker aktiv, wenn es ein Hund ist. Und das andere ist stärker aktiv, wenn es eine Katze ist. So, und jetzt ist bloß die Frage, wie schafft der Algorithmus, das zu unterscheiden? Und was man dafür braucht, und das ist das Schwierige bei künstlicher Intelligenz, also das, was ich Ihnen bisher erzählt habe, hat man alles schon sehr, sehr lange gewusst, aber damit man es wirklich praktisch anwenden kann und es sinnvoll ist, dafür muss man die richtige Netzwerkarchitektur haben. Und mit Architektur meine ich, man muss die richtige Anzahl von Neuronen haben und auch schon grob wissen, wie sind die denn ungefähr verschaltet? Wo sind Schichten, die vielleicht wieder zurückgehen auf andere Schichten? Wo hat man Populationen von solchen Neuronen, die ein bisschen ausgelagert sind, die bestimmte Aufgaben übernehmen und vielleicht auch mal temporär bestimmte Verbindungsstärken verstärken? Ja, so wie das so ähnlich wie das Neuromodulatoren in unserem Gehirn vielleicht auch tun. Aber auf jeden Fall muss man wissen, diese Architektur, das ist nicht so leicht, das hängt dann auch wirklich von der Aufgabe ab. Und das andere ist, woher weiß man denn, wie diese Verbindungsstärken jetzt sind? Und was man dazu macht, ist, man braucht riesige Datensätze und man trainiert das. Das heißt, ich habe also hier 100.000 verschiedene Hundebilder und trainiere diesen Algorithmus. Dafür gibt es clevere Optimierungsalgorithmen. Und die legen fest, wie müssen diese Verbindungsstärken sein, um dann diese Klassifikation auf den Beispieldaten richtig zu machen. Und wenn man das richtig gut trainiert hat, dann kann man neue Bilder nehmen von Hunden und Katzen und hofft, dass der Algorithmus dann genauso gut funktioniert. Und in der Regel ist es der Fall, wenn man es gut gemacht hat. Ja, dass man also einen riesigen Datensatz hat, den trainiert und dann kann man es auf neue Probleme anwenden. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich nur die clevere Wahl der Architektur und dass man diese Verbindungsstärken hier entsprechend richtig lernt. Ich würde sagen, das, was ich Ihnen hier sage, ist ganz vereinfacht, das, was auf alles zutrifft. Aber die Architekturen können beliebig kompliziert sein. Bei Neuromorphen kenne ich jetzt persönlich vor allem welche, die auf Neuromorphen Computing beruhen, wo man jetzt spezielle Chips hat. Das ist dann nochmal ein Seitenbranch, wo man versucht, solche Netzwerke in Hardware zu gießen, damit das alles ein bisschen schneller wird und man das nicht nur im Computer berechnen muss, sondern damit es noch effizienter wird. Aber unter den Computerwissenschaftlern gibt es sicherlich noch viele andere Unterkategorien, wo ich jetzt das nicht so richtig einordnen möchte hier an der Stelle, weil das nicht ganz mein Kompetenzbereich ist. Diese grobe Aussage, die ich jetzt treffe, das ist ja sehr, sehr generisch. Also es ist jetzt ja sehr allgemein, dass man Knoten hat, die miteinander verschaltet sind und dass es um die Architektur geht und darum, die Verbindungsstärken zwischen denen richtig zu wählen. Das ist eigentlich das Grundproblem für alle KI. Ja. Noch ein Einschub aus Sicht der Neurowissenschaftlerin, nämlich wir hatten jetzt gesagt, also wir haben ja ein Netzwerk, eine Topologie, dann trainieren wir das und am Ende haben wir ein Netzwerk, das muss nicht nur so ein Schichten sein, kann auch ein rekurrentes Netzwerk sein, wo man auch die Verbindung zurückgehen kann und wo man dann unterschiedliche Verbindungsstärken hat und dann kann das Netzwerk bestimmte Aufgaben erfüllen. Und im künstlichen System hat man da eben mathematische Optimierungsalgorithmen. Und im Gehirn hat man Lernen durch synaptische Plastizität, lokale Aktivität und Botenstoffe. Das heißt, die Algorithmen, obwohl ich gesagt habe, KI ist hirninspiriert, das ist der große Unterschied. Ja, diese Optimierungsalgorithmen, die sind für künstliche Intelligenz, um zu lernen, wie sind diese Gewichte, die sind komplett anders. In der Mathematik, da nutzt man gute mathematische Algorithmen, währenddessen für Biologie ist es immer lokal, wo sozusagen meistens, wenn die eine Zelle aktiv ist und Zellen sind zusammen aktiv, dann wird die Verbindung gestärkt und man versteht noch nicht so richtig, wie das Lernen im Gehirn sich vergleicht mit dem Lernen von künstlicher Intelligenz. Und was eben auch noch offen ist, wie sehr kann denn eigentlich künstliche Intelligenz heute noch von der Biologie lernen? Und auch das will ich mir nicht nehmen lassen, als jemand, der eben eher aus der Biologie kommt, Ihnen zu sagen, dass in puncto Effizienz sind die KI-Algorithmen immer noch furchtbar. Ja, die verbrauchen wahnsinnig viel Strom, müssen wahnsinnig viel trainieren. Temperaturrobustheit, minimale Datenmengen. Wenn man sich überlegt, wir möchten vielleicht so einen KI-Algorithmus auf dem Handy benutzen, dann kann ich ja nicht immer eine Verbindung zum Server haben. Oder meistens habe ich es, wenn da Spracherkennung ist. Aber vielleicht möchte ich es ja auch mal benutzen, wenn ich das Handy einfach nur so rumtrage und nicht gleich irgendwo zu Apple, Google oder wo auch immer das zurückspielen und dort auf den Servern irgendwas auswerten lassen. Es wäre also schön, wenn man das, was unser Gehirn mit diesen 2 Kilogramm in unserem Kopf kann, irgendwie vielleicht auch mal auf einem Chip in einem Computer könnte oder auf einem Smartphone. Und da sind wir einfach noch Lichtjahre von entfernt, dass das wirklich effizient ist. Und da denke ich, kann KI noch viel von der Biologie lernen. Das andere ist im Hinblick auf Flexibilität. Das ändert sich jetzt gerade, würde ich sagen. Wir sehen ja, wie mächtig KI langsam wird, dass auch sehr flexible Aufgaben gelöst werden. Man kann ChatGPT unterschiedlichste Fragen stellen. Man hatte immer einen KI-Algorithmus, der für Sprachidentifizierung gut war, ein Algorithmus, der für Visuelles gut war und Ähnliches. Einen, der alles kann, so wie unser Gehirn, sind wir auch noch ein ganz kleines Stück weit von weg, auch wenn ich denke, dass das sich in den nächsten Jahren deutlich verbessern wird. Und woran wir forschen, was jetzt wirklich keine etablierte Forschung ist, weil wir das noch nicht wissen, ist eine Forschungsfrage, die mich interessiert. Im Gehirn haben wir halt auch sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten von diesen Nervenzellen. Die sind nicht alle gleich. Nicht jede Zelle reagiert gleich und es gibt unterschiedliche Zelltypen. Und das hat auch einen guten Grund, hat auch was mit Effizienz zu tun. Währenddessen in KI-Algorithmen haben wir in der Regel ganz simple Knoten oder Punkte, die das aufsummieren und machen. Und insofern ist die Frage, inwiefern kann denn sozusagen diese Persönlichkeit, wie ich aufsummiere, wie so eine Zelle agiert, nicht auch noch verbessern und dass die quasi ihre Eigenschaften ändern. Inwiefern kann denn das vielleicht auch noch dazu beitragen, künstliche Intelligenz effizienter zu machen? Das ist aber eine Forschungsfrage und wir kennen die Antwort darauf noch nicht. So, das heißt, mit dem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ich weiß nicht, wer von Ihnen Ex Machina gesehen hat, ein interessanter Film über die Zukunft oder eine mögliche Zukunft. Aktuell brauchen wir noch keine Angst vor der superintelligenten Maschine zu haben. Wir haben sehr mächtige KI-Algorithmen, aber noch nicht. Sie haben sicherlich der Presse entnommen, dass es viele Menschen gibt, auch Forscher, die denken, es könnte sich demnächst ändern. Ich möchte aber überleiten zu den ethischen Herausforderungen, indem ich sage, die ethischen Herausforderungen bestehen auch schon bei sogenannter schwacher künstlicher Intelligenz. Also nicht nur bei der Maschine, die superintelligent ist und uns vielleicht irgendwann mal entmachten wird oder Menschen irgendwann nicht mehr braucht, sondern auch jetzt, wenn wir, ich sage jetzt mal, konservative Algorithmen haben und das, was wir jetzt in unserem heutigen Leben anwenden möchten, bringt schon eine Menge ethischer Herausforderungen mit. Und auf die würde ich mich jetzt im Weiteren in meinem Vortrag konzentrieren. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Im Wesentlichen versucht künstliche Intelligenz, das Gehirn zu imitieren, zu kopieren, weil ich jetzt ein paar Mal schon gesagt habe, die Schaltkreise im Gehirn sind so ähnlich und das sehen wir auch hier bei künstlicher Intelligenz. Oder versucht künstliche Intelligenz vielmehr, ich sag mal, losgelöst von der Biologie, eigentlich nur eine super effiziente Lösung zu finden für ein Problem. Und da muss ich sagen, es ist das Letzte. Also wenn man sich den Hauptteil der Forscher in der künstlichen Intelligenz anschaut, da geht es darum, auch den Firmen, den großen Firmen, die das entwickeln, wir wollen eine effiziente Lösung haben und wir wollen, dass KI unsere Probleme löst. Und ganz unbedingt, und ob das so ist wie im Gehirn oder nicht, ist für Forscher wie mich interessant, die sich auch für Biologie interessieren, aber für die meisten Computer Scientists, Informatiker eigentlich eher nicht. Nichtsdestotrotz wird oftmals übersehen, trotzdem, und das war mir jetzt ein Anliegen, das zu verdeutlichen, dass all die Fortschritte, die wir gemacht haben in der künstlichen Intelligenz, die auch die Informatiker gerade gemacht haben, durchaus eigentlich aus der Hirnforschung hervorgegangen sind. Also ganz viele Leute, die ursprüngliche Forscher, die ursprünglich bei KI beteiligt waren, waren welche, die auch in der sogenannten Computational Neuroscience tätig waren und wie so künstliche Netzwerke erstmal funktionieren, ist wirklich sehr hirninspiriert. Und selbst heutzutage, also ein Begriff, den ich jetzt nicht erläutern möchte, aber sind sogenannte Transformatoren, die auch eine Rolle spielen, wodurch ChatGPT so erfolgreich ist, auch da kann man eigentlich ein biologisches Pendant für finden oder eine biologische Interpretation. Ja, insofern finde ich es sehr, sehr spannend zu gucken, inwiefern künstliche Intelligenz wirklich mit der biologischen Intelligenz etwas zu tun hat. Aber bei der Entwicklung ist es ganz klar der mathematische Ansatz und nur die wenigsten versuchen, das naturnah biologisch zu machen. Ja. Okay, gut. Also wer entscheidet, was trainiert wird? Das entscheidet derjenige, der den Algorithmus entwickelt. Ja, also derjenige, der den Algorithmus entwickelt, kann sagen, ich möchte die folgende Aufgabe lösen und sucht dann nach einem Netzwerk für künstliche Intelligenz, was das lösen kann. Gut, ChatGPT, ethische Herausforderung. Was sagt ChatGPT dazu? Man kann sich fragen, ob man den Ethikrat überhaupt braucht, das habe ich jetzt nicht ernst gemeint. ChatGPT sagt dazu, ethische Betrachtungen stellen sicher, dass künstliche Intelligenzsysteme, also KI-Systeme, verantwortungsvoll und sicher eingesetzt werden, um potenzielle Risiken und Schäden zu minimieren und das Vertrauen der Gesellschaft in diese Technologie zu stärken. Klingt nach einer guten Antwort. Der Ethikrat hat dazu mehr als 300 Seiten geschrieben in einer Stellungnahme. Insofern habe ich jetzt hier die 300 Seiten mal in ganz wenige Sätze kondensiert. Ist also auch nur ein Einblick oder ist nur ein Teil dessen natürlich, was wir gesagt haben. Ist aber gar nicht sich widersprechend, sondern der Einsatz von KI muss menschliche Entfaltung, Autorschaft und Handlungsmöglichkeiten erweitern. Also im Grunde genommen, künstliche Intelligenz muss irgendwie irgendwas besser machen für den Menschen. Unsere Handlungsmöglichkeiten erweitern, es muss irgendwie positiv sein. Und der Einsatz von KI darf diese Handlungsmöglichkeiten nicht vermindern. KI darf den Menschen nicht ersetzen und KI darf dem Menschen nicht schaden. Das sind so ein paar Grundsätze, die Sie wahrscheinlich alle unterschreiben würden, die aber aus unserer Stellungnahme sind. So, jetzt kommen wir zur Stellungnahme. Und die haben wir 2 Jahre lang gearbeitet und das haben wir gemacht, bevor es ChatGPT gab. Es war tatsächlich so, dass wir die Stellungnahme nach 2 Jahren harter Arbeit, Sie müssen sich vorstellen, mit 24 Personen daran zu arbeiten und gemeinsam zu schreiben, ist immer eine Herausforderung. Und dann zum Konsens zu kommen und das auch noch alles sprachlich und so weiter hinzubekommen. Als wir das fertig hatten, einen Monat später kam ChatGPT. Und dann haben wir kurz nochmal innegehalten und haben gesagt, nee, wir können jetzt den Sack nicht nochmal aufmachen. Wir bleiben jetzt bei der schwachen KI. Alles, was es vor ChatGPT gab, darauf bezieht sich das. Da gab es genug ethische Herausforderungen. Aber sehr zu Recht werden Sie fragen, wie sieht es aus? Auch ChatGPT hat natürlich einen ganzen Blumenstrauß an neuen Herausforderungen nochmal mitgebracht. Vieles lässt sich aber hier auch übertragen. Ich will nur darauf hinweisen, dass Sie das in dieser Stellungnahme nicht finden. Es ist ein bisschen Werbung hier, diese 300 Seiten ungefähr. März 2023 ist es dann erschienen, da gibt es immer eine Verzögerung. Also ChatGPT war, glaube ich, schon 22, aber bis es dann rauskommt, die finden Sie auf den Seiten des Deutschen Ethikrats. Und wenn Sie Lust haben, 300 Seiten zu lesen, weil Ihnen das hier nicht ausführlich genug war, dann kriegen Sie dann PDF oder Sie können es sich auch zuschicken lassen, gar kein Problem. Wir haben uns auf 4 Anwendungsfelder konzentriert. Auch das war am Anfang eine lange Diskussion, womit wollen wir uns eigentlich überhaupt beschäftigen. Und dann fanden wir es aber ganz gut, dass wir gesagt haben, also Medizin ist ein Bereich, der ist wirklich wichtig. Da haben wir auch Expertise. Bildung ist ein ganz wichtiger Bereich. Kommunikation und Meinungsbildung und auch Verwaltung. Und die sind alles Bereiche, wo künstliche Intelligenzalgorithmen schon zum Einsatz kommen heutzutage. Und dass man sich fragt, okay, was muss man da beachten? Können wir die einfach einsetzen oder wo sind denn da irgendwie auch die Grenzen? Und entsprechend möchte ich dann auch mit diesen Beispielen beginnen, vorher aber doch noch 2 Hauptprobleme. Die stehen jetzt so nicht in der Stellungnahme, sondern die habe ich jetzt für diesen Vortrag zusammengebastelt. Und das erste Hauptproblem, was ich sehe, ist, wissen wir denn, ob künstliche Intelligenz richtig funktioniert? Also wenn ich Ihnen so ein Bild gebe mit diesen Hunden und Katzen und dies klassifiziert ist, macht es das denn korrekt? Ich kann bei den Bildern, wo ich das weiß, überprüfen und kann sagen, ja, 100% korrekt. Aber wenn Ihnen jetzt jemand eine außerirdische Katze gibt oder eine Katze, die es noch nie gesehen hat, woher wissen wir denn, ob das stimmt oder nicht? Bei Aussagen, wo wir nicht jemanden haben, der daneben steht und es überprüft. Man könnte natürlich, wenn Sie ein Bild von Ihrer Katze geben, dann können Sie es reinstecken, können sehen, ja, nein, macht der Algorithmus richtig. Aber es gibt viele Probleme, wo es nicht ganz klar ist. Nehmen wir jetzt mal medizinische Entscheidungen. Ja, in der Diagnostik, ist das ein schwerer Krebsfall oder nicht? Da will man schon sicher sein, dass so ein Algorithmus auch gut funktioniert. Und woher wissen wir denn, ob KI richtig funktioniert? Und das ist eine Schwierigkeit, auf die ich jetzt mal eingehen möchte und möchte nur ein Problem erörtern, nämlich dass künstliche Intelligenz, was man da rauskriegt, wenn man das Netzwerk trainiert hat, ist ein riesiges Netzwerk mit allen möglichen Verbindungsstärken. Woher weiß ich denn jetzt, dass es das Richtige tut? Das heißt, wir haben bei KI immer eine sogenannte Blackbox. Also wir stecken Daten rein, wir trainieren, wir haben dann ein System, was funktioniert, dann kriegen wir eine Entscheidung, ja oder nein. Aber worauf basiert denn diese Entscheidung? Also ist das erklärbar oder nicht? Das Problem bei KI ist nämlich, dass man nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, wie die Entscheidung irgendwie getroffen ist. Wenn ich Ihnen jetzt eine Tabelle gebe mit allen Gewichten und der Topologie, dann sind Sie wahrscheinlich auch nicht schlauer, um zu sagen, wie hat der Algorithmus das denn jetzt ermittelt. Also das ist ein ganz großes Problem. Da muss man sehr drauf aufpassen. Ist natürlich auch anfällig für Manipulationen. Ja, wenn Ihnen jemand ein Set gibt und sagt, hier, schauen Sie mal, das funktioniert hervorragend, aber man weiß nicht genau, was und wie. Woher weiß ich dann, dass der nicht in ein paar Tagen es irgendwie anders macht oder noch für andere Probleme irgendwas drinsteht, was ich gar nicht so wollte und was ich auch nicht kontrollieren kann. Und ein Beispiel, ein signifikantes, also eine wichtige Art und Weise, wie so etwas schiefgehen kann, wo man aber schon gut kontrollieren kann und wo man heutzutage auch sehr darauf achtet, ist, welche Trainingsdatensätze benutzt man denn? Das heißt, wir hatten ja gesagt, man nimmt halt ganz, ganz viele Hunde- und Katzenbilder und trainiert und sagt dem Algorithmus dann, ja, war richtig oder nein, war falsch und dann kann der Algorithmus das verbessern. Diese KI-Entscheidungen können aber nur so gut sein wie die zugrunde liegenden Trainingsdaten. Und da gibt es viele Beispiele. Ich habe jetzt mal das rausgegriffen mit dem Bewerbungsverfahren. Es gibt aber auch viel aus dem medizinischen Bereich, wo man aufpassen muss, dass die Art der Trainingsdaten bestimmt schon, was der Algorithmus lernt. Und hier das Beispiel von dem Bewerbungsverfahren hat, will mich jetzt nicht festlegen, also sagen wir lieber, eine große Firma hat angefangen und hat ihre Personalauswahl für Führungskräfte mit KI-Daten, also mit einem KI-Algorithmus unterfüttert. Das heißt, sie haben von den bisherigen erfolgreichen Bewerbern die Lebensläufe genommen und was auch immer und haben dann daraus gelernt und haben einen Algorithmus vorhersagen können bei neuen Bewerbern, wer sind denn die Guten? Kann ich da schon eine Vorentscheidung treffen? Und erstaunlicherweise waren auf den ersten Plätzen dann immer Männer. Was daran lag, dass bis damals die meisten Abteilungsleiterpositionen mit männlichen Kandidaten gefüllt waren, was aber nicht hieß, dass es nicht auch ähnlich gute weibliche Bewerberinnen gab. Das heißt, wenn man aber schon mal einen Datensatz nimmt, wo nur bestimmte Dinge drin sind, wird auch nur das gelernt. Ja, ein deutlich gravierenderes Beispiel noch ist das mit den Tuberkulose-Daten. Das heißt, es gab einen Algorithmus, der anhand von Röntgenbildern Tuberkulose erkannt hat. Und zwar mit einer recht guten Wahrscheinlichkeit. Und irgendwann hat man dann festgestellt, dass der Algorithmus sich aber gar nicht auf das eigentliche Bild von der Lunge konzentriert hat, sondern es gab die Röntgenbilder aus, ich sag jetzt mal, Afrika, haben sich unterschieden. Die hatten einen anderen Rand. Also anderes Filmmaterial, auf das das abgebildet war. Also ein wesentliches Entscheidungskriterium war, kommt das Röntgenbild aus Afrika, ja oder nein? Weil dieser Rand signifikant mit beeinflusst hat und in Afrika war halt das Vorkommen von Tuberkulose deutlich wahrscheinlicher, deutlich höher und entsprechend gab es also da auch ein Bias drin. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, was so ein Algorithmus macht und auch welche Trainingsdatensätze er verwendet. Ja, das ist etwas, wo man genau hingucken muss. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht beabsichtigt von den Entwicklern, aber man muss es wissen, dass diese Dinge vorkommen. So viel also zum Problem 1. Woher weiß ich eigentlich, ob KI das wirklich macht, was es soll? Und das andere, ethisch relevante, ist natürlich auch Problem 2. Wann und welche Entscheidungen wollen wir denn überhaupt KI überlassen? Und das ist jetzt der Teil, um den soll es im Rest des Vortrags gehen. In unserem heutigen Leben, wo würden wir vielleicht sagen, das ist in Ordnung, das hilft uns, das erleichtert uns das Leben und wo sollten wir sagen, ah, da sind wir lieber vorsichtig, das wollen wir nicht ganz so automatisiert haben. Und was wir als Ethikrat dafür gemacht haben, ist, wir haben uns entschlossen, dass wir 3 Ebenen betrachten, nämlich, dass wir nach dem Grad der Ersetzung gehen, also nach dem Grad des Einflusses, den KI haben soll, den die Entscheidung haben sollen. Und wir sagen, es gibt die sogenannte enge Ersetzung, wo man sagt, okay, das ist nur für ganz kleinteilige Sachen, für ganz isolierte Entscheidungen, für etwas, was sozusagen nur ein kleiner Bruchteil dessen ist, was als Ganzes für die Entscheidung erforderlich ist, da lassen wir uns helfen. Dann haben wir die Ersetzung mittleren Ausmaßes, wo man sagt, naja, da wird schon einiges dem KI-Algorithmus überlassen. Und dann den Bereich dessen, was wir zumindest aktuell heute teilweise schon sehen, weitreichende Ersetzung, wo also so eine Entscheidung überwiegend dem künstlichen Intelligenzalgorithmus überlassen wird. Und in welchen Bereichen können wir denn wie damit umgehen? So, und ich hoffe, ich habe Sie noch nicht abgehängt. Dann würden wir damit jetzt nämlich in den ersten Bereich einsteigen. Und das ist die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Medizin. Ganz weites Feld, bin ja auch nicht Medizinerin, kann ich jetzt nur Ihnen einige Beispiele geben, aber andererseits ist es ein Feld, was uns alle betrifft irgendwann mal. Und ein Punkt, wo wir, also wenn wir mit der engen Ersetzung anfangen, was sehr relevant ist und wo KI auch wirklich hilfreich ist, ist die Diagnostik. Wir haben also inzwischen Entscheidungsunterstützungssysteme in der Diagnostik, die sind schon vorhanden, die werden von Medizinern schon genutzt. Ein Beispiel ist Brustkrebs, wenn Sie hier so ein Röntgenbild haben oder eine Mammographie. Wenn da einer wäre, würde KI das jetzt hier einzirkeln, würde sagen, da ist ein Bereich, der sieht verdächtig aus. Und es kann natürlich für den Radiologen sehr, sehr hilfreich sein, weil man weniger konzentriert sein muss, weil man relativ schnell und vielleicht auch etwas, was man sonst übersehen hätte, was noch sehr klein ist, so ein KI-Algorithmus tatsächlich teilweise besser detektieren kann, als Menschen das können. So, also es ist etwas, wo man sieht, es gibt offensichtliche Vorteile. Wir haben also bessere diagnostische Ergebnisse als durch das Fachpersonal allein in vielen Fällen. Wir haben einen höheren Behandlungserfolg durch eine frühere Erkennung. Ja, je früher Krebs erkannt wird, desto besser sind in der Regel die Heilungschancen. Und wir haben auch mehr zeitliche Freiräume der Ärzte für Beratungsaufgaben von Patienten. Weil wenn das alles ganz schnell geht und der Algorithmus, der muss da nicht 5 Minuten für brauchen, um zum Ergebnis zu kommen, sondern der kriegt so ein Bild und zack, bumm, wenn da der Server ordentlich funktioniert, hat man sofort das Ergebnis. Und dann kann der Arzt nochmal drauf gucken, kann um entscheiden, ist das wirklich so. Das ist also auch eine Zeitersparnis. Ja, also es gibt sehr, sehr positive Entwicklungen, die wirklich für die Patienten gut sind, zum Wohle der Patienten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Risiken, schon bei dieser engen Ersetzung. Und einer, den ich persönlich sehr wichtig finde, den wir auch sehr ausführlich besprochen haben, ist der schleichende Kompetenzverlust beim medizinischen Fachpersonal. Also es ist zwar total schön, wenn man einen Arzt hat, der das alles sofort kann, aber so ein Radiologe, es ist ja nicht umsonst, dass man vielleicht bei einem ganz jungen Menschen sagt, oh, ich will nochmal eine Zweitmeinung einholen. Ich will jetzt nichts gegen junge Mediziner sagen, aber ich will argumentieren, dass die Lebenserfahrung und die Anzahl der Bilder, sprich der Trainingsdaten, die unser Gehirn schon gesehen hat, einen positiven Effekt hat. Und dass insofern also auch dieses Training wichtig ist. Man wird ja nicht einfach nur weiser, indem man auf dem Stuhl sitzt, sondern die Radiologen werden weiser, weil sie sehr, sehr viele Bilder gesehen haben in ihrem Leben. Man muss also dafür sorgen, dass, wenn man diese Automatisierung hat, das Fachpersonal trotzdem auch noch in der Lage wäre, das alleine genauso gut zu erkennen. Es ist uns ja nicht geholfen, wenn es irgendwann nur noch der Algorithmus kann. Also spätestens beim Stromausfall sind wir dann nicht so glücklich, wenn wir eine Diagnose brauchen. Das ist etwas, was wir übrigens in allen Gebieten haben. Dann gibt es den sogenannten Automation Bias, also die Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht durch zu hohes Verlassen auf die KI-Einschätzung. Auch das ist ein sehr menschliches, psychologisches Verhalten, dass man sagt, okay, wenn es für mich alles automatisiert gemacht wird, dann konzentriert man sich da auch nicht mehr so drauf und dann wird die eigene Entscheidung schlechter. Und was auch schwierig sein kann, ist, wenn das Design eines solchen Algorithmus in der Medizin zu simpel ist. Also nehmen wir mal an, bei Schlaganfallpatienten gibt es eine Anwendung, wo dann nur gesagt wird, Schlaganfall, ja, nein. Und das hilft dem Mediziner aber meistens nicht so richtig weiter. Also es wäre viel besser, wenn quasi der Algorithmus auch noch sagen könnte, was sind qualitative Unterschiede in möglichen Ursachen, ja, zum Beispiel bei Hirnblutungen. Das heißt, dass man wirklich so viel Information, die auch aussagekräftig ist, daraus bekommt und nicht nur eine Information aus dem Algorithmus, deren Qualität man weniger einschätzen kann. Das hat jetzt wieder was mit der Verständlichkeit von den Algorithmen zu tun, dass sie nicht nur eine Blackbox sind, sondern dass sie auch ein bisschen was erklären. Und natürlich könnten wir theoretisch auch negative Folgen der Technisierung für die Arzt-Patienten-Beziehung haben, wenn es alles automatisiert ist und nur noch technisch läuft, sofern sich der Arzt dann nicht mehr Zeit nehmen kann für die Beratung, kann es auch dort negative Auswirkungen geben. So, das erstmal zu der engen Ersetzung in der Medizin. Bei der mittleren Ersetzung waren wir der Meinung, da ist schon Vorsicht geboten. Da muss man schon genau hingucken und genau abwägen, wie man es einsetzt. Beispiel dafür ist die Anästhesiologie, wo man zum Beispiel berechnet, das Risiko während einer Operation zu versterben. Das wird halt vom Algorithmus online immer berechnet. Und auch da würde man sich wünschen, dass man doch den echten Anästhesiologen noch dabei hat, der mit seiner Erfahrung da reingeht und dass man das nicht nur noch automatisiert aus irgendwelchen Parametern ausliest und hofft, dass die Trainingsdaten, die dazu geführt haben, gut genug waren, dass sie auch auf den eigenen Fall quasi zutreffen. Wenn während der Operation also automatisierte Eingriffe erfolgen, die eigentlich dem medizinischen Fachpersonal vorbehalten sein sollten. Beispiel könnte sein Dosierung von Narkosemitteln. Ja, also es kann KI, aber die Frage ist, ob wir das wirklich wollen und ob wir dann mal irgendwann wollen, dass der Anästhesist eigentlich gar nicht mehr im Raum sich befindet. Ein anderes Beispiel sind die Prostata-Operationen. Da gibt es hier Cyberknife. Das ist so eine Technik, wo quasi ein Strahl genutzt wird, um Gewebe nicht herauszuschneiden, sondern zu bestrahlen, wo aber auch quasi alles schon ganz automatisiert mit Robotik und so weiter gesteuert wird. Auch da ist Vorsicht geboten. Es ist wünschenswert, dass da immer noch medizinisches Fachpersonal da ist, was das auch vorher freigibt, ja, und wo man sich nicht zu automatisiert darauf verlässt. Und dann haben wir einen Bereich, wo wir fanden, das ist dann wirklich schwierig, wenn wir zur weitgehenden Ersetzung gehen. Es gibt heutzutage Chatbots für Psychotherapie. Jeder, der mal einen Psychotherapeuten benötigt hat in Deutschland, weiß, dass es mitunter schwierig sein kann, jemanden zu finden. Die Plätze sind rar. Insofern will ich jetzt also hier gar nicht auf Online-Angebote schimpfen. Ich habe eine sehr liebe Kollegin an der FU, die tatsächlich auch gerade forscht zu Online-Angeboten. Nichtsdestotrotz, meines Wissens steckt bei ihr da immer noch ein Mensch dahinter. Man muss aber aufpassen, es gibt ja Chatbots, also wirklich rein maschinell gesteuerte Pseudopsychotherapien, die quasi mit Patienten interagieren, wo man sich wahrscheinlich auch ernst genommen fühlt als Patient, aber man hat eine direkte therapeutische Beziehung und da muss man dann schon aufpassen. Also da sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen könnten, oh, da ist ganz zuverlässig der Psychotherapeut ersetzbar. Ja, wir haben da im Moment eine mangelnde Qualitätsüberprüfung dieser Bots, sofern sie nicht explizit als Gesundheitsprodukt zugelassen sind. Echte Empathie und Verstehen seitens des maschinellen Algorithmus ist natürlich noch nicht wirklich möglich. Es könnte auch dazu führen, dass es als Vorwand genommen wird, um medizinisches Personal abzubauen. Ja, wenn man sowas hat, kann man ja sagen, ja gut, dann brauchen wir ja gar nicht mehr Psychotherapeuten, weil wir haben jetzt ja diese Grundlagenangebote hier, die decken ja auch einiges ab. Und beim Vertrauen in dieser Arzt-Patienten-Beziehung ist es so. Also da ist es so, dass manche Patienten öffnen sich tatsächlich eher, wenn sie wissen, das ist ja nur eine Maschine, weil vor der Maschine muss ich mich nicht schämen. Man kann auch durchaus damit bessere Fortschritte erzielen. Andere Patienten öffnen sich hingegen weniger, weil die sagen, natürlich brauche ich ein menschliches Gegenüber und dann kann ich da mit einer Maschine nichts anfangen. Also da gibt es Pro und Con. Und es gibt sicherlich noch mehr Aspekte dazu, aber ich will das nur so ein bisschen antippen, um Ihnen heute so ein paar Beispiele mitzubringen dafür, wo treten Probleme auf und worüber müssen wir nachdenken. Und ich will auch nicht sagen, dass das, was ich Ihnen hier vorschlage, das ist gut und das ist schlecht, ist das, wie es sein sollte. Wir haben auch nur im Ethikrat eine Meinung, es ist dann auch die Mehrheitsmeinung des Rates, die wiedergespiegelt wird. Ich will Sie eigentlich eher sensibilisieren für die Problematik. Ja, also nehmen Sie bitte nicht mit und sagen, Frau Schreiber hat gesagt so und so, sondern ich will eher sagen, da müsste man mal drüber nachdenken und da muss jeder für sich selber auch erstmal zu einer Entscheidung oder zu einer Meinung kommen. Ich bin auch absolut dafür. Also ich bin der Meinung, dass wir wirklich diese Methoden, wenn sie gut gemacht sind, wenn wir sie überprüft haben, wenn wir wissen, das ist nicht nur irgendwie ein Produkt, was irgendwas macht. Ja, ich habe Ihnen ja vorher erklärt, also dass die Qualitätsprüfung bei KI schwierig ist. Aber wenn man ein gutes, zertifiziertes Produkt hat, wo man sich wirklich mit beschäftigt hat und weiß, es funktioniert gut, bin ich dafür, das sollten alle Ärzte zugänglich haben, ja, also dann Zugang zu haben und als Unterstützung, aber eben nicht als Ersatz. Ich wäre absolut dagegen, dass man bestimmte Dinge komplett automatisiert, weil auch Menschen sehr, sehr viele Fehler machen und auch individuelle Ärzte, ist uns wahrscheinlich auch allen schon passiert, dass ein Arzt irgendwann eine Fehleinschätzung hatte und man dachte, oh Mensch, hinterher war man klüger. Da kann man ja das dann verbessern. Also dagegen will ich auch überhaupt nicht argumentieren. Ja, sondern es geht wirklich um die Frage, wo kann ich es ersetzen, dass Sie dann irgendwann, wenn Sie zu Ihrer Krankenkasse gehen, die sagen, nee, sorry, in Ihrem Tarif haben Sie aber keinen Anspruch mehr auf einen menschlichen Kontakt. Bitte gehen Sie zu dem Automaten, da wird Ihre Blutprobe genommen und dann kriegen Sie Ihre Diagnose und als preiswerter Patient ist das nun mal das, was Sie haben, ist ja gut genug. Sowas wollen wir definitiv nicht haben an der Stelle. Ja, und dagegen argumentiere ich hier. Was aber nicht heißt, dass es dazwischen nicht Graustufen gibt. Also es mag ja auch jemanden unter Ihnen geben, die sagen, nee, ich will überhaupt nicht, dass da Technik reinkommt, ich vertraue lieber auf den Arzt und ich würde das auch vollkommen akzeptieren, wenn jemand von Ihnen sagt, ja, ich will aber wirklich nur das Technische, ich brauche den Arzt gar nicht, wer da super schlechte Erfahrungen gemacht hat, das ist schwer abwägbar. Aber die Frage ist, was möchte man so als Standard haben und wo möchte man es quasi alleine lassen, also wo möchte man es dann nur noch technisch haben oder nur auf den Arzt bezogen, ja, oder nur durch den Arzt. Was auch wichtig ist aus ethischer Sicht, also aus unserer Sicht, dass nicht Effizienz darf im Vordergrund stehen, ja, also das, was wir hatten mit dem Psychotherapeuten, ist doch super, wenn wir es über einen Algorithmus abdecken können, brauchen wir kein Personal mehr, sondern die Verbesserung der Behandlungsqualität des Patienten. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, ne? Wenn es die Behandlung besser macht, wenn ein Arzt unterstützt wird durch digitale Technologie, super, aber es darf nicht dazu führen, dass die Behandlung in irgendeiner Form schlechter führt. Man braucht auf jeden Fall bei Medizinprodukten eine Plausibilitätsprüfung der KI-Entscheidung, also dass man wirklich eine Qualitätskontrolle hat und das ist wissenschaftlich gar nicht so leicht. Das funktioniert aber nicht in jedem Fall und da muss man sehr, sehr gut hingucken und das ist nichts, was einfach ein Prüfer in irgendeinem Büro bei irgendeiner Anstalt einfach mal so eben entscheiden kann, indem man sich eine Akte anguckt. Also das ist eine große Forderung, die hier dahinter steckt. Dann ist es wichtig, dass man die gesamtheitliche Lebenssituation der Patienten betrachtet. Ja, wir wissen ja auch immer mehr, Medizin ist nicht nur, wenn mir das Bein wehtut, geht es vielleicht nicht nur ums Bein, sondern da spielen vielleicht auch andere Dinge eine Rolle, ja, dass man es also nicht zu spezialisiert macht. Dies kann KI aktuell nicht leisten und wir wollen auf gar keinen Fall eine vollständige Ersetzung von medizinischen Fachkräften, auch nicht in Unterbereichen. Okay, so viel zum Thema Medizin und würde ein bisschen voranpreschen noch, um noch ein bisschen was aus den anderen Bereichen kurz anzureißen. KI in der Bildung. Ganz wichtig für unsere Kinder und Kindeskinder, wird in der Schule zu wenig angewendet. Ich war neulich auf einer Schulleiterkonferenz, war doch ganz erstaunt, dass eigentlich KI noch wenig Einzug gehalten hat in die Schulen. Wir wissen, es gibt ein Digitalisierungsproblem. Andererseits muss man aufpassen, es darf wie immer nicht zu viel werden. Ja? Also es ist eine gute Balance, die wichtig ist. Was gibt es da so aktuell im Bereich der engen Ersetzung? Gibt es sowas wie Softwaresysteme für genau bestimmte Lernabschnitte, also ein Programm, wo die Schüler sich an den Rechner setzen können und können das addieren, subtrahieren und so weiter üben. Da gibt es ein Beispiel, ist hier Subkraki. Man übt es und man hat einen Mehrwert durch die Praxisnähe für alle parallel. Es steht also nicht nur ein Schüler vorne an der Tafel und rechnet vor, sondern jeder hat einen Rechner, kann üben, kriegt gleich ein Feedback, habe ich es richtig gemacht, ja, nein. Hat also Vorteile, insbesondere mit nur einer Lehrkraft, die dann vielleicht rumgeht und noch irgendwie hilft. Man kommt dann zu einem schnelleren Lernerfolg. Das Ganze ist sehr effizient. Man hat zeitliche Freiräume der Lehrkraft für individuelle Rückfragen, wenn die dann da rumgehen. Und man hat aber hier auch eine Beschränkung solcher Programme auf eine spezifische Kompetenz, also sowas wie addieren oder subtrahieren lernen. Ja, das sind so Dinge, die sind einfach sehr offensichtlich gut. Solange noch eine Lehrkraft dabei ist, erhöht es die Lernerfolge der Schüler nachweislich. Grundsätzlich ist es aber erstmal, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, von meinen Kindern eine gute Sache, wenn jeder erstmal die Möglichkeit hat, möglichst viel praktisch zu üben. Es gibt bei der mittleren Ersetzung sogenannte intelligente Tutorsysteme, ITS, zur Unterstützung individueller Lernprozesse. Ich stelle mir das so vor, dass bei den Programmen davor kriegen alle Kinder die gleichen Aufgaben und müssen durch das gleiche Aufgabenset durch und fertig. Bei diesen Tutorsystemen ist es so, Beispiele sind Autotutor oder Snapit, das wird schon sehr auf das Können des Kindes abgerichtet. Ja, also der Algorithmus und das Programm merkt dann, wie viel kann das Kind und richtet dann danach auch so ein bisschen die Auswahl der Aufgaben auf, kann auch Hinweise geben, wo besondere Schwächen sind und kann mehr Aufgaben in den Bereichen bringen, wo noch Schwächen bestehen und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird auch Fachwissen bereitgehalten. Es kommt zu einer Einschätzung des Lernstands des individuellen Schülers oder der Schülerin und des Förderbedarfs. Dann kann man auch darauf abgestimmte didaktische Strategien selektieren, also gucken, welche Art des Vermittelns, ich habe jetzt kein gutes Beispiel parat, aber es gibt ja verschiedene didaktische Strategien und dann kann die Software die ausprobieren, kann sehen, was funktioniert bei dem individuellen Kind gerade am besten, sodass man also wirklich Interaktion hat, die schon sehr maßgeschneidert ist für die Person. Und man hat eine Interaktion mit dem Lernenden. Dann gibt es dann hier einen Avatar oder so, der auch mit dem Person, eine künstliche Person im Computer mit dem Schüler dann spricht oder mit der Schülerin. Das wäre so ein Bereich mittlere Ersetzung. Chancen und Risiken mache ich gleich noch. Bei der weitgehenden Ersetzung muss man im Bildungsbereich dann noch bedenken, was manche Schulen in China machen. Ein Beispiel. Wir können tatsächlich versuchen, nicht nur den Lernfortschritt des Schülers zu monitoren, sondern wir können eine riesige Datensammlung machen auf dem Schulgelände. Das beginnt bei Bewegungsdetektion, bei wie bewegen die sich auf dem Schulhof, wie sind die heute drauf. Wir haben die Datensammlung im Klassenraum mit Kameras, Mikrofonen, individuell getragenen Sensoren oder sogenannten Wearables, wo quasi dann auch physiologisch zum Beispiel die Herzfrequenz des Schülers gemessen wird, das Sozialverhalten eingeschätzt wird, Mimik, Körperhaltung, schulische Leistungen. Alles mit dem Ziel des Aufmerksamkeitsmonitorings, individuelle Förderung und Unterstützung der Lehrkräfte. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Sie können sich vorstellen, dass diese weitgehende Ersetzung, also im Ethikrat haben wir das natürlich überhaupt nicht befürwortet, sondern gesagt, sowas darf es eigentlich nicht geben hier bei uns, ja, weil es ist ja eine ganz große Missbrauchsgefahr. Erstens mal weiß man nicht, ob das, was so ein Algorithmus da rauszieht, dann wirklich hilfreich ist. Und zum anderen kann man das natürlich missbrauchen für ganz viele andere Dinge und die Schüler fühlen sich dann auch eingeschränkt. Ja. Also wenn Sie jetzt hier alle sowas tragen würden und dann wüsste ich genau, wenn ich hier einen Monitor habe und sehe, ah, die Herrschaften in der letzten Reihe, die haben schon abgeschaltet und hier vorne, kann ich vielleicht, also in der letzten Reihe kann ich es zum Glück nicht sehen, weil so gut ist mein Augenlicht nicht, also so gut kann ich hier das nicht erkennen, aber in der ersten Reihe erkennt man das relativ gut, auch so mit meinem KI-Algorithmus, den ich hier oben in meinem Gehirn drin habe, ob jemand zuhört oder nicht. Nichtsdestotrotz wollen wir solchen Einsatz nicht, ja, weil das einfach zu weit geht, weil man damit, ja, greift man einfach in Persönlichkeitsrechte ein. Da waren wir uns sehr einig. Passiert aber auf dieser Welt. Also in China wird das an einigen Schulen gemacht. So, jetzt Chancen und Risiken im Bereich Bildung. Auch nur eine Auswahl, aber ich fange mal mit dem Positiven an. Ja, Chancen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. Wir können personalisiertes Lernen haben. Das heißt, wir erhöhen die Lernchancen und die Erfolge des Einzelnen. Wenn wir so ein Tutorsystem haben, ist es ein Lehrer oder eine Teillehrkraft, würde ich es eher nennen. Die wird nie müde oder ungeduldig. Die ist neutral, die hat keine Vorlieben. Ist der eine mein Lieblingsschüler und der andere nicht. Es gibt Zugangschancen zu Bildung, die können verbessert werden, weil wenn man so ein System hat und nehmen wir an, jeder hätte den Zugang, könnte es sich leisten, können wir soziale Ungleichheiten ausgleichen, weil jeder quasi dann wie eine Art Privatlehrer auch haben könnte. Geringere Kosten im Vergleich zum Beispiel zu privater Nachhilfe oder zu Sprachkursen oder ähnlichem. Ne? Wir haben eine höhere Flexibilität und einen erweiterbaren Aktionsradius. Es gibt sogar Telepräsenzroboter, also wenn jetzt, ich nehme jetzt mal an, ein Kind erkrankt ist längerfristig, aber vielleicht bettlägerig ist, aber ansonsten eigentlich schulfähig, eben nur nicht bewegungsfähig ist, dann gibt es Systeme, wo man so eine Art Teleroboter in der Klasse hat und das Kind kann dann teilnehmen am Unterricht, also über eine WLAN-Verbindung letzten Endes und der Teleroboter kann dann übermitteln, was das Kind sagt und das Kind kann per Zoom oder wie auch immer am Unterricht teilnehmen. Ja, also auch das kann sozusagen Einschränkungen temporär ausgleichen. Dann haben wir an positiven Aspekten die Inklusion, das knüpft ja hier an. Man hat ein personalisiertes Angebot, zum Beispiel bei Dysgraphie, bei Autismus, bei Sehbehinderung und ähnlichem. Und man kann auch eine Erhöhung der Motivation der Lernenden damit erreichen, indem man es einfach für Kinder spannender macht. Ja, wenn Didaktiker sich damit auseinandersetzen und dann zum Beispiel der Geschichtsunterricht abläuft mit Avataren, also künstlichen Personen im Computer, wo die dann Gespräche führen können, wirklich so, wie sie es vielleicht mit ChatGPT schon mal probiert haben, mit historischen Persönlichkeiten und sich so einem geschichtlichen Inhalt nähern, ist das viel motivierender, als wenn ein Lehrer vorne steht, mitunter jedenfalls. Es gibt ja auch tolle Lehrer, die super vermitteln können, aber es mag viel motivierender sein, als das, was wir jetzt gerade tun, wo wir so eine Art Frontal-Vortrag haben. Ja, ich erzähle Ihnen was und Sie hören mir zu oder schalten ab, aber in jedem Fall ja, biete ich Ihnen jetzt hier kein Theaterstück irgendwie, was ich aufführe, und das wäre aber quasi mit solchen Algorithmen auch möglich, mit solchen Programmen. Okay, so viel zu den positiven Aspekten. Es gibt natürlich auch Risiken, und in der Ethik geht es immer darum, die Chancen und die Risiken abzuwägen. Was ganz klar negativ zu sehen ist, ist, die Lehrkraft als emotionale Identifikationsfigur könnte darunter leiden. Die Lehrkraft hat ein motivierendes und identitätsstiftendes Potenzial, und man muss aufpassen, dass das nicht verloren geht. Also ganz ohne Menschen, genauso wie beim Arzt, würde ich nicht empfehlen, dass wir unsere Kinder ausbilden. Die sozialen Interaktionen könnten reduziert werden, ja, und wir könnten ein De-Skilling kriegen in diesem Bereich. Sehen wir auch jetzt schon so ein bisschen mit den sozialen Medien, ja, dass man viel nur noch online macht und dadurch weniger von Person zu Person interagiert. Und dann gehen einfach auch Kompetenzen verloren, die wir aber vielleicht brauchen für unsere Gesellschaft. Wir haben den Automation Bias, das hatten wir schon im medizinischen Bereich, also ein zu hohes Verlassen der Lehrkraft auf die KI-Einschätzung, also auch wenn die Leistung des Schülers eingeschätzt werden soll. Und wir haben besondere Anforderungen an den Datenschutz, ja, weil man natürlich sehr viel über das Lernverhalten der Kinder lernt oder der Person überhaupt, die dort lernt. Da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen, kann man nicht einfach so machen. Dann, was ist mit Qualitätsmängeln der verwendeten Software? Also wie stellen wir sicher, dass die wirklich gut gemacht ist und dass es auch keinen Bias gibt in Trainingsdaten, was ich am Anfang erzählt hatte? Oder dass es auch zu einer ungewollten qualitativen Veränderung der vermittelten Kompetenzen kommt? Und das ist so ein bisschen... Es gibt tatsächlich Studien, Anfangsstudien, und leider nicht genug, die zeigen, wenn wir unsere Kinder immer nur mit kleinen Häppchen, also wir lernen jetzt addieren, subtrahieren und so weiter, und wir machen immer die optimalen Probleme, damit die genauen Lernerfolg haben können in einer bestimmten Zeit. Und dann gibt es wieder irgendeine Belohnung, gibt es ein Bienchen oder einen Sound oder was auch immer. Und sie werden lernen, dass es also quasi immer optimal auf sie abgestimmt ist. Was die Lehrer dann feststellen, ist, dass es schwieriger ist, Kinder später zu komplexen Problemen, wo es nicht so klar ist im Leben, ja, wir haben ja nicht immer eine Lösung, die dann anzugehen, da ist die Frustration dann höher. Das heißt, formulier es mal vorsichtig, es mag Kompetenzen geben, die verloren gehen, wenn wir das alles automatisieren, die uns aber vielleicht gar nicht so klar sind. Und irgendwann ist das Kind im Brunnen gefallen. Also man muss dann genau abwägen und muss gucken, dass es ausgewogen ist und dass man zum Beispiel solche harten Probleme, Frustrationstoleranz und so weiter auch noch quasi ermöglicht, ja, dass sie dort also auch noch weiterkommen und nicht nur quasi zu sehr, ich würde das jetzt gepampert nennen werden und dadurch Kompetenzen verloren gehen. Kann ich verstehen, ist aktuell auch ein Problem, dass wir sozusagen durch solche Systeme aktuell nur bestimmte Dimensionen abbilden können. Ja, auch das ist ein Grund, der dafür spricht, nicht ausschließlich nur auf solche Tutorsysteme zu vertrauen. Ich denke auch über Emotionalität, ja, weil das, was wir beim Arzt auch gesagt haben, der Arzt kann nicht entsprechend emotional sein, das alles fehlt, und insofern können wir auf keinen Fall die Lehrkraft komplett ersetzen. Verlust von Kompetenzen, auch da muss man aufpassen, das war das, was ich jetzt schon vorweggenommen hatte, die Fähigkeit zur Lösung komplexerer Aufgaben durch Gewöhnung an ein optimiertes, häppchengerechtes Servieren überschaubarer Probleme. Und auch hier zum letzten Punkt gibt es Forschung, dass digitalisierte Texte werden anders, meist oberflächlicher rezipiert als auf Papier gedruckte. Genau die gleiche Frage, wie soll man Handschrift noch lernen, oder sollen die Kinder jetzt nur noch lernen, irgendwie nicht mal mehr Zehn-Fingersystem zu tippen, sondern überhaupt nur, wir haben ja Spracherkennung, wozu braucht man dann noch den Rest? Ne? Also da gibt es gute Gründe, das alles beizubehalten. Und Punkte, die mir persönlich wichtig sind, wir müssen aus meiner Sicht, und das ist jetzt nicht Ethikratsicht, sondern Punkte, die mir persönlich wichtig sind, welche Kompetenzen sollen zukünftig vermittelt werden? Also es geht nicht nur darum, das beste Programm zu finden, mit dem wir unsere Schüler unterstützen, sondern man muss sich wirklich überlegen, was möchte ich in der Schule eigentlich vermitteln und wo kann ich es akzeptieren, dass bestimmte Dinge verloren gehen, bestimmte Fähigkeiten, und wo nicht. Beispiel handschriftliches Schreiben. Dann sollte man eine ausgewogene Mischung haben von traditionellem und KI-basiertem Unterricht. Neues nutzen, aber Altes nicht vollständig ersetzen. Und da möchte ich gerne auf, die ist mir auch persönlich ein Spaß, das zu tun, auf die Fabel von James Thurber verweisen. Das ist die Fabel Der Bär, der es bleiben ließ. Und er sagte, die Moral davon ist so ein bisschen, man kann eben so vorn überfallen wie hinten über. Geht um einen betrunkenen Bär, der dann hinterher Anti-Alkoholismus predigt. Und man kann beides übertreiben. Also ich glaube, wer fordert gar keine Digitalisierung in der Schule, liegt wahrscheinlich genauso falsch wie jemand, der fordert, alles muss digitalisiert werden, sondern es kommt immer aufs richtige Maß an. Das ist leider komplizierter im Leben. Es wäre viel schöner, wenn wir verteufeln könnten und sagen, das ist gut und das ist schlecht und fertig. Wir brauchen Umsicht bei KI-basierter Optimierung des Lernprozesses, dass auch diese Lösungsfähigkeit für komplexe Probleme erhalten bleibt. Wir müssen die Schüler und Schülerinnen zur verantwortungsvollen Nutzung von KI im Alltag befähigen. Das bedarf aber auch einer deutlich umfangreicheren Vermittlung der Grundlagen von KI und Informatik als bisher. Das sind nicht die beliebtesten Unterrichtsfächer. Wir müssen die Lehrcurricula irgendwie anpassen. Wir können keinesfalls einfach nur immer Inhalte erweitern und den Schülerinnen und Schülerinnen immer noch mehr aufbürden, sondern wir müssen, glaube ich, ein bisschen anpassen, was sozusagen wissenschaftsgeleitet, worauf man verzichten soll und was man aufnehmen möchte dafür. Wir brauchen mehr empirische Forschung zur Digitalisierungsdidaktik. Ja, geht auch so ein bisschen auf diese Frage ein, wo wollen wir digitalisieren und was sind die Folgen? Nicht die Effizienz darf im Vordergrund stehen, sondern die Verbesserung der Bildungsqualität. Wir sollten aber auch die Potenziale nicht verschenken, selbst da, wo sie eventuell nur symptomatische Lösungen bieten. Gegeben, dass unser System unterfinanziert ist, muss man vielleicht manchmal auch einfach irgendwo sagen, ja, hier nutzen wir das jetzt auch, wenn was anderes noch besser wäre, aber es ist vielleicht besser als gar nichts. Und KI ist kein Grund für ein Nachlassen des Reformdrucks im Schulsystem. Schulsystem sollte man sich auch so nochmal angucken. Aber wie gesagt, das ist die private Meinung. Ganz kondensiert, eigentlich brauchen wir auch die Misserfolge. Und wenn wir das alles zu sehr optimieren, dann bilden wir die Frustrationstoleranz nicht entsprechend aus bei den Kindern. Ja, also es geht genau in die Richtung, die ich auch argumentiert habe. Dann sind die Anwendungen Kommunikation und Verwaltung. Da geht es natürlich viel um Datenschutz. Ja, auch, also wie möchte man in Verwaltungsvorgängen etwas stimmen? Da würde ich vielleicht noch mal ganz kurz nur zwei Dinge erwähnen, die ich sonst mitgebracht hätte als Beispiel, ohne auf die im Detail einzugehen. Das eine ist, dass wir tatsächlich sowas wie Predictive Policing haben. Ja, also dass wir zum Beispiel in die Polizei Algorithmen nutzen kann, um geografische Regionen zu bestimmen, wo es demnächst zu erhöhter Kriminalität kommt, wo man Profiling macht und quasi aufgrund der bisherigen Täterdaten vorhersagt, wie sich ein Straftäter entwickeln wird und so weiter. Schwierige Angelegenheit, muss man sehr vorsichtig sein, weil immer sehr viel auf dem Spiel steht für die einzelne Person. Ein anderes Anwendungsbeispiel, was meines Wissens noch nicht eingesetzt wird, aber zumindest in der Forschung entwickelt wird, machen auch Kollegen hier an der HU, die dazu geforscht haben. Wenn wir im Online-Chats Minderjährige haben, die ja ganz viel sozusagen irgendwo sich mit anderen unterhalten, wo man ja auch nie weiß, welche Person steckt dahinter, dann gibt es durchaus Sexualstraftäter, die auf der Pirsch sind und sich jugendliche Opfer suchen möchten und dann vielleicht auch mit denen in Kontakt kommen möchten. Auch da werden Algorithmen entwickelt, die solche Chats automatisch scannen. Da kann ja nicht immer ein Aufseher dabei sein, ein Aufpasser, der guckt und sagt, oh, das ist jetzt aber komisch. Ja? Die automatisiert detektieren, wo bahnt sich denn da sowas an, was komisch ist, damit dann hinterher vielleicht eine Person drauf gucken kann und eingreifen kann, bevor es einmal zu einer Straftat kommt. Ja, also das sind so Anwendungsgebiete von KI-Algorithmen, die sehr interessant sind, wo man aber auch wirklich genau hingucken muss, weil man kann ja auch nicht jedem unterstellen, also es muss dann auch qualitativ abgesichert sein, dass so eine Vorhersage auch gut ist. Das andere Beispiel sind bei Jugendämtern Kindeswohlentscheidungen, ja, dass auch da quasi mit unterstützt wird durch automatisierte Programme, und das ist ein ganz schwieriges Feld. Das ist sicherlich sehr, sehr schwierig, auch ohne Automatisierung mit drin, ist aber mit Automatisierung auch etwas, wo man ganz, ganz genau hingucken muss. Nur, dass sie von dem anderen zum Beispiel jetzt, also von diesem dritten Bereich, den ich jetzt ausgespart habe, zumindest noch mal so ein paar Punkte gehört haben, wo ethisch zu betrachtende Einsatzgebiete sind.
Die Neurophysiologin der Berliner Humboldt-Uni, Susanne Schreiber, auch Mitglied des Deutschen Ethikrates, zeigte uns eine Reihe Beispiele auf, wie über künstliche Intelligenz in wichtigen Lebensbereichen nachgedacht wird und vor allem, was ethisch vertretbar sein könnte und was nicht. Gesprochen hat sie auf der 37. Berliner Sommeruni, die vom 9. bis 15. September 2024 stattgefunden hat. Das Thema künstliche Intelligenz und wie sich unsere Gesellschaft verändert.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.